Warum sprechen wir heute über gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wir sind in einer schwierigen Zeit unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir leben inmitten von Krisen, die gar nicht mehr aufhören wollen, und wir kommen gar nicht mehr hinterher. Das betrifft die langfristigen Veränderungen unserer Gesellschaft, Digitalisierung, demografischer Wandel, betrifft aber auch die kurzfristigen oder mittelfristigen Krisen, die Kriege. Was passiert da und wie gehen wir damit um? Das sind alles Fragen, die viele Menschen verunsichern, auf die es keine klaren Antworten gibt und auf die viele Menschen aber möglichst einfache Antworten suchen. Wie gelingt es unter solchen Vorzeichen der Krisen und der Suche nach Antworten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren? Darüber wollen wir heute sprechen. Die erste spannende Frage: Wie kann man den überhaupt konzeptionell fassen? Wie kann man ihn auch versuchen zu messen? Denn alle reden über Zusammenhalt, aber die wenigsten können dafür konkret was sagen. Kai, wie hast du das, wie hat die Stiftung das in den letzten 10 Jahren gemacht?
Die Stiftung hat ja schon angefangen mit den Studien und mit Publikationen zu dem Thema in den 90er Jahren. Und daran erkennt man, finde ich, auch schon, dass dieses Thema, obwohl das uns gerade so aktuell erscheint und man so das Gefühl hat, oh, jetzt fliegt die Gesellschaft auseinander, das ist so ein Motiv, das gibt es seit 30 Jahren. Wir haben, wenn man so will, der Gesellschaft den Puls gefühlt mit mehreren größeren quantitativen Studien. Wir haben die Leute danach gefragt, wie sieht das mit ihren sozialen Kontakten aus? Wie sehr vertrauen sie anderen Menschen? Wie sehr engagieren sie sich ehrenamtlich? Wie sehr vertrauen sie der Politik? Und ich würde mal behaupten, bis zum Februar 2020 war der überraschend ruhig dafür, dass man sich viel Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gemacht hat. Dann ist aber ein bisschen was passiert und durch die Corona-Pandemie in Bewegung gekommen.
Wenn du dir diese Gesamtspanne anguckst, gibt es da so ein, zwei Dinge, die dich da besonders beeindruckt haben?
Wenn man so will, wie gesagt, diese Aufregung, diese Sorge, dass Gesellschaft auseinanderfällt, das ist so ein Lamento, das kennt man. Und wenn wir unsere Studien angeschaut haben, dann war eigentlich immer das beruhigende Ergebnis, die Leute engagieren sich tendenziell eher mehr. Die sind eigentlich offener für Vielfalt geworden. Die haben auch kontinuierlich eher zunehmendes Vertrauen in ihre Mitmenschen. Also das, was wir so im Diskurs erlebt haben, das war auch wirklich eher ein Diskursthema und nicht das, was die Menschen, zumindest laut unseren Studien, in ihrem Alltag, in ihrer eigenen Umgebung erlebt haben. Und diese Diskrepanz, also diese große Aufgeregtheit der öffentlichen Debatte auf der einen Seite, diese große Sorge hier, zerreißt es uns die Gesellschaft? Können wir noch eine Wirtschaftskrise überleben? Was macht Migration mit der Gesellschaft? Was macht gesellschaftlicher Wandel? Das passte eigentlich nicht zu den durchweg überaus positiven Entwicklungen, die wir in unseren Studien gesehen haben. Also jeder Mensch für sich oder sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung hatte für sich den Eindruck, ich lebe noch in der einen Gegend, in der einen Umwelt, wo alles noch in Ordnung ist. Aber das, was woanders passiert, wie in Kreuzberg oder wie in Duisburg, das ist alles ganz dramatisch. Wenn man jetzt aber die Leute in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin befragt hat, dann fanden die das alles gar nicht so schlimm.
Kreuzberg, Duisburg, Orte, wo gesellschaftlicher Zusammenhalt gelebt wird oder meinetwegen auch fragil ist. Verena, was hast du denn bei deiner Reise durch die Republik auf der Suche nach dem Zusammenhalt beziehungsweise was ihn ausmacht und wie er bewahrt werden kann, was ist dir denn da begegnet? Was ist das, was dir da so ganz stark in Augenschein getreten ist?
Bei der Frage, die du mir gerade gestellt hast, habe ich spontan an eine Begegnung mit einer Frau in München gedacht, die so wie viele andere BürgerInnen im Land letztes Jahr eine Familie aus der Ukraine bei sich aufgenommen hat. Und sie erzählte mir von einem Satz, der sie sehr beeindruckt hat. Das war eine Mutter mit 2 Jungs, die waren 8 und 10. Und die hatten wirklich Schlimmes hinter sich. Die waren überstürzt in Kiew aufgebrochen, hatten sich zu 8 oder 9 in einen Golf gequetscht, wussten nicht, wie es dem Vater zu Hause geht. Die Jungs wussten nicht, ob die den wiedersehen. Und dann sagte dieser 10-Jährige in seinem schönsten Schulenglisch den Satz, "This is an adventure." Und ich finde, das ist ein wunderbarer Satz, weil er so viel sagt. Das Abenteuer bedeutet nicht, dass es keine Krisen gibt. Und dennoch ist es, und das wäre, glaube ich, so ein Hauptfazit und etwas, was mich auch überrascht hat, eben immer wieder möglich, auf Menschen und Initiativen zu treffen, die genau mit diesem Spirit rangehen und sagen, das ist ein Abenteuer, das wir gemeinsam bewältigen können, ohne deswegen es wegzuschieben, dass es große Herausforderungen gibt. Und letztlich war es immer wieder meine Erfahrung zu sehen, es sind Einzelne, die den Unterschied machen, die eben wirklich sagen, viele Dinge, die unser Leben geprägt haben in den letzten Jahrzehnten, gehen vielleicht tatsächlich so nicht mehr. Und wie machen wir es denn jetzt, statt sich an irgendein Gestern wohlig zu erinnern, was im Zweifelsfall, wenn man so genau hinschaut, dann eben doch gar nicht so golden war.
Die Frage an dich, Kai, wenn man Zusammenhalt hört, und man könnte ja auch denken, die Bertelsmann Stiftung beschwört da so einen Zusammenhalt. Was ist das eigentlich für ein Bild von Zusammenhalt? Welche Rolle spielt Vielfalt in dem Konzept von Zusammenhalt?
Naja, Vielfalt spielt insofern eine wichtige Rolle, weil wir natürlich den Zusammenhalt in einer pluralen Gesellschaft sicherstellen wollen. Diese grundsätzliche, prinzipielle Offenheit für ein Maß an Vielfalt, dafür, dass Menschen, die unterschiedlich sind zur Gesellschaft, dazugehören. Das ist, wenn man so will, in einer Gesellschaft, wo jetzt irgendwie bei einem guten Viertel Menschen mit Migrationshintergrund sind, wo wir eine sehr unterschiedliche Konstellation von religiösen Zugehörigkeiten haben, ist das einfach eine Voraussetzung. Weil sonst passiert das, was man irgendwie so Fragmentierung oder so nennen könnte. Und was auch ganz, finde ich, ganz spannend ist, also wir diskutieren ja auch seit vielen, vielen Jahren intensiv über Migration. Wir diskutieren intensiv über kulturelle Unterschiede und über kulturelle Vielfalt. Und auch da, wenn man die ganz langen Trends sich anschaut, dann stellt man halt fest, das Thema ist immer virulenter geworden in der öffentlichen Debatte. Die Offenheit für Vielfalt ist prinzipiell aber größer geworden. Also es sind immer mehr Menschen offen für Vielfalt. Das Thema Migration hat in der Gesamtbevölkerung tendenziell über die Jahrzehnte hinweg ein positiveres Bild bekommen. Für die, die es ablehnen, wird es jetzt aber zu einer wahlentscheidenden Kategorie. Und dann kann man natürlich damit auch politisch Kapital schlagen.
Also das sind offenbar zum Teil tiefsitzende Ängste, die in bestimmten Situationen auch leichter wachrufbar sind. Was ist das denn, Verena, was ihr in eurer Suche nach Beispielen für den Umgang mit Vielfalt gefunden habt, was da vielleicht hilft zu verstehen, wie man damit gut oder besser umgehen kann?
Also eine Stadt, Hamburg, in der jedes zweite Schulkind einen Migrationshintergrund hat und in der es zugleich große auch politische Verwerfungen gibt zwischen verschiedenen Gruppen. Da hat die Polizei vor ungefähr 10 Jahren, Stichwort Geflüchtete, um sozusagen die Integration von Flüchtlingen zu erleichtern, ein Institut gegründet, das Brücken bauen sollte, das sozusagen Migranten erklären sollte, wie es so in Deutschland läuft, möglichst auf Augenhöhe, war deren Anspruch. Die sorgen sich zusammen bei gemeinsamen Workshops mit Initiativen aus dem migrantischen Leben darum, wie kann man diese Kommunikation verbessern? Wie kann man da Vertrauen stärken? Was gibt es vielleicht schlicht an sprachlichen oder kulturellen Missverständnissen zwischen der Polizei und MigrantInnen, die sie davon abhält, zur Polizei zu gehen, selbst wenn sie wie jeder andere Bürger und Bürgerin auch im Recht sind und ihre Rechte damit durchsetzen wollen. Aber dass überhaupt so die Bereitschaft da ist, auf Augenhöhe über Bedürfnisse zu sprechen und zu sagen, was braucht ihr, was braucht ihr von uns, was können wir euch geben, wo sind wir vielleicht anderer Ansicht und müssen einfach miteinander kämpfen. Aber es ist eben was anderes, ob man miteinander um Lösungen ringt oder ob man gegeneinander kämpft.
Lass uns vielleicht mal ein besonders extremes Beispiel angucken, nämlich den Mord oder die Morde von Hanau, wo ein rechtsextremer Attentäter, ich glaube 9 Menschen war es, ermordet hat. Und wie ist Hanau dann im Anschluss damit umgegangen?
Und wir haben uns Hanau ausgesucht für das Thema Vertrauen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt naheliegend. Es ging also da nicht um Vielfalt, es ging nicht darum, wie man jetzt irgendwie einen Terroranschlag verarbeitet, sondern es ging für uns darum, was passiert eigentlich in einer Stadt, in der das Grundvertrauen so dramatisch zerstört wird. Also wo plötzlich ein ganz elementarer Bevölkerungsanteil merkt, wir müssen hier Angst um unser Leben haben. Was macht das mit so einer Gemeinschaft? Was macht das mit den Hinterbliebenen? Was macht das mit denen, die da Verantwortung tragen? Und wie kann das überhaupt gelingen, da wieder Vertrauen zueinander aufzubauen? Ja, ich glaube, den Rest kann Verena noch viel besser erzählen.
Verena, damit direkt zu dir.
Als ich in Hanau war und mit jungen Menschen gesprochen habe, die Opfer zum Teil persönlich kannten und die einfach sagten, auf einmal habe ich gemerkt, weil ich aussehe, wie ich aussehe, weil ich ein Kopftuch trage, weil ich ein dunkleres Haar habe, ist es, als hätte ich eine Zielscheibe auf der Stirn. Und der Täter von 2020 hat sich ja auch seine Tatorte nicht willkürlich ausgesucht, sondern gezielt die Orte auch ausgesucht, das ist mir dann sehr klar geworden, die für viele Menschen als Safe Space empfunden werden. Also zum Beispiel eine Shisha-Bar, es war nicht nur eine Shisha-Bar, wo migrantische Menschen sagen, da fühlen wir uns schlicht wohl und wissen, wir kassieren da keinen blöden Spruch. Jetzt zum Positiven kann ich aber sagen, ich habe den Eindruck, dass diese Stadt und nicht nur ihre migrantische Gesellschaft sich sehr selbst hinterfragt nochmal und sagt, wer sind wir denn eigentlich und wo wollen wir hin? Und die beeindruckendste Person, die ich in Hanau kennengelernt habe, ist Serpil Unvar. Das ist die Mutter von Ferhat Unvar, von einem der Opfer. Und die hat ihren Schmerz im Grunde in eine enorme Kraft verwandelt und aus der heraus eine Bildungsinitiative gegründet. Und wenn man Serpil Unvar fragt, ob sie noch Vertrauen haben kann, dann sagt sie, ja, natürlich habe ich Vertrauen, weil sonst könnte ich meine Arbeit hier gar nicht machen. Und über diese kleine Bildungsinitiative, wir gehen in Hanau an die Schule und halten solche Seminare und kommen mit euch ins Gespräch, ist zum Beispiel mittlerweile ein riesen Netzwerk entstanden von Gruppen, die sich dem Terror entgegenstellen. Und ich glaube, das war für mich ein sehr eindrückliches und schönes Beispiel, wie eine Stadt, die trotzdem verwundet ist und wo trotzdem viele leiden, wo es trotzdem auch unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, sicherlich in der migrantischen Gesellschaft und der nicht-migrantischen, die so sagt, ja, jetzt ist vielleicht auch mal gut und müssen wir jetzt immer noch drüber reden. Aber dennoch sich von allen Seiten Mühe gegeben wird und das Verhältnis und das Zusammenstehen nochmal reflektiert wird.
Jetzt gucken wir mal nach vorne. Ihr habt ja eigentlich eine sehr positive oder optimistische Überschrift gewählt. Ne? Anders wird gut, gar kein Fragezeichen dahinter gesetzt. Also vielleicht zwei Fragen. Ne? Ist das im Grundtenor nach eurer Recherchereise, nach eurer Erkundung, seid ihr da eher optimistisch wiedergekommen? Und die zweite Frage, wie weit ist das in unserer Hand? Was können wir gestalten? Wo sind eigentlich die wichtigsten Stellschrauben?
Ja. Ich glaube, der Titel ist ein Fazit auf die Frage, wenn wir diese großen gesellschaftlichen Transformations- und Wandlungsprozesse anschauen, die von vielen als Bedrohung, als Gefährdung, als ein Verlust wahrgenommen werden, da zeigt die Recherche, da zeigen die Reportagen, das muss nicht so sein. Also all die Beispiele, die wir gefunden haben, zeigen, man kann diesen Wandel gestalten, man kann ihn positiv gestalten, man kann ihn so gestalten, dass davon auch die Leute mehr profitieren, als sie vielleicht auch in der vorhergehenden Situation haben. Und ganz viel von dem, was wir sozusagen so als Krisendebatten haben, hat sehr viel mit so einer Veränderungsmüdigkeit zu tun. Und da ist eher der Punkt, dass wir sagen, nein, also vor dem Wandel an sich braucht man keine Angst zu haben, braucht man keine Sorge zu haben. Der ist bewältigbar. Man hätte als langen Untertitel noch drunter setzen können, wenn wir uns drum kümmern, wenn wir den Leuten, die sich drum kümmern wollen, die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie brauchen und wenn die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass die Menschen selber auch mitgestalten können, weil das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wandel ist dann bewältigbar, wenn man ihn selber gestaltet und wenn man nicht den Eindruck hat, man ist irgendwie so der Ping-Pong-Ball, der auf den Wellen reitet und irgendwie mitfließen muss, wohin das Wasser strömt.
Was sind denn aus deiner Sicht die wirklich drei Stellschrauben, wo du sagst, wenn wir das in die Hand nehmen, dann haben wir eine Chance?
Die erste Stellschraube ist banal. Wir brauchen Begegnungsorte und wir brauchen Begegnungsgelegenheiten. Die haben wir verloren.
Also ich sage, seitdem ich das Buch geschrieben habe, immer, es ist gar nicht das Problem, dass Leute am Stammtisch sitzen und Stammtischparolen von sich geben. Problem ist eher, wenn es keinen Stammtisch mehr gibt.
Ganz kurze Nachfrage, der digitale Raum, ist das ein Ersatz?
Der digitale Raum ist eine Ergänzung. Also wir haben ein Beispiel drin einer Stadt, die ganz stark auf digitale Vernetzung gesetzt hat und das funktioniert gut. Und das kann eine gute und wichtige Ergänzung sein. Mhm. Das Zweite, was ich hervorheben würde, ist, dass Institutionen, ob das nun öffentliche Verwaltung ist, ob das Politik ist, muss Rede und Antwort stehen, muss Antworten geben und muss sozusagen Hilfestellung geben. Wenn wir das hinbekommen, dann sind wir auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Dazu kommt vielleicht noch so dieses Thema Transparenz. Also nicht nur, dass die öffentliche Verwaltung dem Bürger, der Bürgerin Auskunft gibt, sondern vielleicht auch ein Bundesminister dem Bürger, der Bürgerin erklärt, warum bestimmte Dinge gehen, nicht gehen, wann gehen, was ich mir wünschen würde.
Und das Dritte, was ich hervorheben will, das ist das Letzte. Wir führen momentan öffentliche Debatten darüber, was alles nicht passieren darf. Wir haben, glaube ich, gesellschaftlich, historisch immer starke Phasen gehabt, wo es politisch und gesellschaftliche Ziele gab, die man erreichen wollte. Bildung für alle, Aussöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern, positive Ziele mit Vorstellungen, ein geeintes Europa. Solche Ziele im Kleinen wie im Großen fehlen im Diskurs, weil der Diskurs davon geprägt ist, Krisen zu bewältigen. Und wir müssen, glaube ich, solche Debatten führen darüber, was eigentlich positive Zukunftsbilder sind, auf die wir gemeinschaftlich wieder hinarbeiten können.
Es ist ein ausgeleiertes Wort von der Krise als Chance und so einfach ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz könnte selbst eine Großkrise wie die Klimakrise, sowas wie ein klimaneutraler, fossilfreier Umbau der Gesellschaft ja ein Ziel sein, auf das sich sehr viele einigen können. Und auch das wird aber eben nicht mit einer positiven Vision verbunden in der politischen Kommunikation, sondern eher mit Diskussionen, wer verliert, wer spart, wer muss jetzt seine Ölheizung loswerden. Und das ist ja, also da kommt vielleicht so dieses Thema Vision und Kommunikation auf eine ungute Weise zusammen, was aber nicht heißt, dass es ja nicht auch anders gehen könnte.
Mhm. Vielen Dank. Ja, und damit möchte ich gerne die Diskussion eröffnen.
Ich wollte Sie beide noch mal fragen, was sind die Orte über die Stammtische hinaus, in denen man kommuniziert und diese Gestaltung findet, die ich sehr richtig finde? Es würde mich einfach interessieren, wo sehen Sie die größten Chancen?
Ein ganz simples Wort wäre Gärten. Das hat mir ein sehr engagierter Rentner in Reutlingen erzählt. Der hat ein Format gegründet, das heißt Hallo Nachbarn. Und dann haben die angefangen, Gemeinschaftsgärten, also Flächen für Gemeinschaftsgärten auszuweisen, weil er auch sagte, viele von den Geflüchteten waren gewohnt, in ihrer alten Heimat einen Garten zu haben. Und da begegnet man sich auf Augenhöhe. Von daher, Sie haben völlig recht, es kann nicht nur die Kneipe sein, wobei ich gar nichts gegen Kneipen habe. Auch Bildungsorte sind sicherlich wichtig, Krippe, Kita, Schule, Universität, Berufsausbildung. Aber ich glaube, es sind tatsächlich auch Dinge, wo Menschen gemeinsam Spaß haben. Also auch es kann auch Fußballverein sein. Das muss nicht immer alles funktionieren, aber letztlich ist immer, wenn man ein gemeinsames und irgendwie auch freudvoll positives Ziel hat, ist viel, viel, viel gewonnen als sozusagen Kommunikationsplattform, wo man schon mal weiß, aha, das vereint uns. Und dann ist das Trennende vielleicht immer noch da und lässt sich nicht einfach wegschieben. Aber es bleibt halt so ein Bereich von gemeinsamem Terrain.
Ich habe die Frage eigentlich, ob das nicht alles nur Einzelbeispiele sind und ob nicht zum Beispiel die Großinstitutionen wie die Kirchen oder wie die Gewerkschaften, in denen ja auch Diskussionen stattfinden, ob die nicht auch einen Beitrag dazu leisten können. Kann man diese Einzelprojekte auf die Allgemeinheit von 84 Millionen Deutschen und Bewohnern übertragen? Oder was rechtfertigt Ihren Optimismus?
Das Beispiel ist dazu da, einen generellen Trend, den wir auf quantitativer Seite haben, etwas lebendiger mal auszubuchstabieren und ein Prinzip darzustellen. Und das Prinzip ist ausweitbar. Sie haben aber einen interessanten Punkt gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland eben, was tatsächlich als sich gesellschaftlich wandelt. Mhm. Ganz viel von dem, was wir jetzt als gesellschaftlichen Zusammenhalt uns anschauen, ist früher tatsächlich über Großinstitutionen, über Verbände und so weiter organisiert worden. Aber all diese Organisationen haben ein ganz gravierendes Problem, also gerade diese großen Mitgliederorganisationen, dass die Mitgliedschaft überaltert und schrumpft. Und diese Form von gesellschaftlicher Integration über solche großen intermediären Organisationen, die kommt dann eben irgendwo an ihre Grenzen. Und wir müssen, und das ist in einer hochindividualisierten und mobilen Gesellschaft, vielleicht wirklich nach eher kleinen, dezentralen Wegen suchen, Menschen einzubinden.
Ich glaube, für ein Schlussstatement würde ich noch mal nach Hamburg schalten. Würdest du bei deinem Optimismus bleiben? Und wenn ja, wie begründest du den?
Ich würde bei meinem Optimismus bleiben, weil ich eben häufig verglichen habe, auch bei meinen Recherchen, wo wir herkommen. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir aus einer Gesellschaft auch kommen, noch durchaus in den 80er Jahren, die eben sehr viel normierter war, sehr viel weniger vielfaltsfreundlich, in vielerlei Hinsicht sehr viel starrer, sehr viel durchgeplanter. Und dass so diese Dynamik, die insgesamt da drin steckt, die natürlich immer sozusagen auch das Potenzial hat, zu einer falschen Richtung zu kippen, dass die erstmal ein guter Impuls ist. Wenn ich denn nach dem Schlusswort gefragt werde, dann nehme ich gerne ein schönes Begriffspaar, was mir bei der Recherche begegnet ist, was es vielleicht nochmal irgendwie anders aufzieht. Und zwar zitiere ich an einer Stelle einen Organisationspsychologen, Landermann heißt er, der spricht von dem Unterschied zwischen Ungewissheit und Unsicherheit. Wenn ich in der Lage bin und anzuerkennen, dass das Leben sowieso per se, aber eben auch in diesen Zeiten eine ungewisse Sache ist, die sozusagen, wo ich eben nicht weiß, was morgen passiert, weil eben diese auch letztlich starren, auch vorgegebenen Lebensläufe, die wir noch vor 20, 30, 40 Jahren hatten, diese geringe Mobilität und sowas, wenn das wegfällt, dann kann ich anerkennen, dass die Zukunft ungewiss ist. Das heißt, sie kann so oder so werden, aber ich kann mich sozusagen ein bisschen, um auf den Anfang zurückzukommen, mit dieser Abenteuerhaltung ihr gegenüber öffnen. Wenn ich sage, die Zukunft ist unsicher, dann führt das dazu, dass ich mich in meinen eigenen Winkel am liebsten zurückziehe unter meine Decke und sage, ich gehe lieber nicht aus dem Haus, weil mir könnte ein Blumentopf auf den Kopf fallen. Das ist jetzt ein bisschen flapsig und sehr allgemein, aber ich glaube, in dieser Haltung, in diesem Begriffspaar steckt was drin. Da würde ich mir für uns alle ein bisschen mehr von diesem Ungewissheitsoptimismus wünschen und weniger von der Unsicherheit Angst.